Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Piraten der Lehre. Der Sendung, in der ich, mein Name ist Leo oder Lenny, über alles Mögliche reden, über Gott und die Welt und in der ihr einige ausgewählte Musik zu hören bekommt und in einer Stunde ist es auch schon wieder vorbei, in der Regel. Mal mehr, mal weniger, je nachdem wie viel Sendezeit ich mir nehme, denn diesen Raum habe ich. Cool, was? Genau, und noch ist König Fußball, nach diesem Wochenende vermutlich nicht mehr. Und genau aus diesem Grund möchte ich noch einmal drüber sprechen, über das, was wir da in Deutschland erlebt haben. Und würde mich wirklich sehr, 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 sehr gerne einmal mit der Mannschaft auseinandersetzen. Und ich muss vorab sagen, ich bin nicht überrascht über das, was passiert ist. Erstmal, was war passiert für alle, die hinter einem Stein gelebt haben oder auf einem Floß dahergetrieben sind. Deutschland ist in der Gruppenphase ausgeschieden als Gruppenletzter nach 3 schlechten Spielen. Das kann man ganz klar beziffern anhand der Möglichkeiten, die dieser Kader bietet. Ein Spiel hat man gewonnen in der Nachspielzeit und 2 sehr eindeutig und auch klar verloren, wobei man auch bei Südkorea, da muss ich sagen, von einem Matchglück spricht, dass man da nicht unter Umständen was mitgenommen hat. Aber die Leistung auch dort war für die Verhältnisse des Kaders unterdurchschnittlich. Und ich frage mich, wieso die grundsätzliche Haltung in Deutschland ist, erstens bei sowas wie Fußball und generell nur in Extremen zu denken. Das finde ich immer wieder schwierig und beim Fußball sieht man es immer wieder. Es fällt einem immer wieder auf. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, wieso so viele Menschen auch davon sprechen, dass man mit Löw unbedingt weitermachen muss als Trainer, weil man ihm zum Beispiel so viel zu verdanken hätte. Es gibt diesen Satz, dass man trotz Jogi Löw Weltmeister geworden ist und das stimmt ein Stück weit. Dieser Mann hat sicherlich Qualifikationen, die ihn aber bisher nicht über einjährige Engagements, in denen er am Ende immer gefeuert wurde, das längste Engagement war 1 Jahr und 7 Monate, in unterklassigen Ligen bzw. im Ausland gebracht hat. Noch nie bei einer Top-Mannschaft in einer Top-Situation. Und jedes Mal war nichts von Dauer, was er geplant, gemacht, getan hat. Was dazu kommt, ist, dass er sich ganz klar bei 2 von 3 Spielen sehr vercoacht hat. Grundsätzlich. Und da stelle ich dann mal eine grundsätzliche Frage. Deutschland umweht seit Löw der Mythos und das Image, dass man sich massiv auf Mannschaften vorbereitet hätte. Und dass man zum Beispiel auch in den Testspielen, die es gab, wo man die U21 extra dafür abgestellt hat, die U21-Nationalmannschaft Deutschlands, so viel muss man sagen, dementsprechend hat einstudieren lassen, wie die Gruppengegner spielen. Das steht aber sehr krass im Widerspruch zu den taktischen Fehlern, die begangen wurden. Insofern stelle ich mir die Frage, wie viel Planung und wie viel grundsätzlicher Strategie ein roter Faden dort gespannt wurde vom Cheftrainer und seinem Team, muss man natürlich auch sagen. Und da kommt natürlich noch was dazu, was viele Menschen gerne einfach abstreiten oder kurz zusammenschneiden oder in einem ganz anderen Licht sehen, vielleicht dadurch. Die Nationalmannschaft ist ein Kollektiv, die jetzige, aus einer kompletten Generation von U19 Europameister waren das, glaube ich, ne? Europameister waren sie. Mit so einer Achse im Endeffekt, rund um Özil. Kedira, wie auch immer sie alle heißen. Die ja alle eine Altersgruppe haben. Danach kommt jetzt eine Generation, die angeführt wird von dem Klassenbesten, meiner Meinung nach, mit Leroy Sané. Die man aber nicht einbindet. Nicht wirklich. Einzelspieler ja, an Positionen, wo es wirklich eine absolute Notwendigkeit aus der Sicht des Nationaltrainers gibt, aber perspektivisch halt auch nicht bei solchen Turnieren. Und das ist ein grundsätzliches Problem, was man hat, wenn man das nicht tut. Und diese Generation Trainer, diese Generation Mannschaft hatte auch in der U19 durchgängig, von der U19 bis hin zur Nationalmannschaft und dort in der Mannschaft durchgängig einen Co-Trainer. Hansi Flick. Hansi Flick hat Özil im Endeffekt in der Nationalmannschaft komplett betreut, nur mal als Beispiel. Und auch sämtliche andere seines Jahrganges. Und die hat er auch betreut als Co-Trainer von Jogi Löw in der Nationalmannschaft, mit der man dann Weltmeister geworden ist 2014. Der ist jetzt nicht mehr dabei. Das ist sicherlich ein Faktor, der gerne übersehen wird, den man dann aber auch als Cheftrainer mit auf dem Schirm haben muss, dass man dementsprechend vielleicht nicht auf diese ganze Achse in dem Umfang setzt, wenn man sie selber anfängt, indem man einen Flick in die Wüste schickt, weil nichts anderes ist passiert, destabilisiert. Aber das ist kontextuierte Strategie und da würde ich Jogi Löw auf jeden Fall mal in Frage stellen, dass er so etwas im Bereich Fußball und Personalmanagement tut. In der aktuellen Situation. Es kann natürlich sein, dass ich als Unwissender auch, als Außenstehender, als Hobby-Fußballspieler und Hobby-Trainer irgendwie dann komplett keine Ahnung habe und mich halt auch autodidaktisch weiterbilde. Aber es sind Eindrücke und diese Eindrücke erhärten sich immer weiter für mich. Deswegen artikuliere ich sie. Das ist eigentlich ein wenig, was ich am kritischsten finde, ist, dass ein Kader zusammengestellt wird, der in sich nicht homogen ist und es auch irgendwie nie war, wo dann einzelne Spieler tatsächlich das ganze Kollektiv gerichtet haben und nach vorne geschoben haben. Und wenn die dann weggebrochen sind im Namen von Schweinsteiger als Letzten und Mertesacker, dann tatsächlich nichts mehr gekittet werden kann. Und das Vercoachen habe ich vorhin genannt, ein fehlendes taktisches Verständnis und kein Plan B. Bei jedem Turnier fragwürdig aufzustellen, also positionsfremd. Ich nenne mal einfach mal Müller, der wirklich rechts außen spielt und jetzt seit konstant, wirklich über einen langen Zeitraum, über Jahre kann man fast jetzt schon sagen, ich glaube mittlerweile, zeigt, dass er auf Rechtsaußen nicht gut ist, sondern dass es eine Position hinter der Spitze ist, die er präferiert im Zentrum, bei der er eben narrenfrei hat, sich zu bewegen, weil dieser Mann ist geballte Fußballanarchie, was durchaus positiv sein kann, wenn man ihn eben so in ein System eingebunden kriegt. Er braucht aber eine ähnliche Einbindung und ein funktionierendes Korsett um sich rum, bestehend aus richtig starken Sechsern und aus starken Außen, die dementsprechend auch mit Gegenpressen und Defensivläufe für ihn übernehmen, weil das kann er gar nicht. Das Gegenpressing bei Spielaufbau oder eine Rückwärtsbewegung und da beißt sich die Schlange selbst in den Schwanz bei einem Khedira, der nicht nach hinten arbeitet, ein Kimmich, der sich selbst als Rechtsaußenstürmer sieht und eine linke Seite, die überhaupt nicht bespielt wird und deswegen von der linken Seite abzieht und dementsprechend überhaupt nicht, also wir sprechen vom linken Mittelfeld in dem Moment, dann ins Zentrum rückt und tatsächlich dann Özil auf den Füßen steht. Das ist in sich nicht schlüssig, nicht strukturiert, das ist nicht durchdacht an Stellen, wo man durchaus auch die Leute, die man links außen aufgestellt hat, ich weiß, das sagt man selten, aber wir haben polyvalente Fußballspieler in der Nationalmannschaft, rechts außen aufstellen könnte oder es gäbe Alternativen, sodass man auf der linken Seite sehr starke links außen hinstellen hätte können, die dort auch hingehören, zum Beispiel Leroy Sané. Nun ja, über diese grundsätzliche Hau-drauf-Einstellung, davon kann ich mich nicht komplett freimachen, will ich aber dennoch versuchen zu differenzieren. Ich würde die grundsätzliche Frage jetzt in den Raum stellen, wie seht ihr das? Was ist denn jetzt? Übernimmt Löw jetzt die Verantwortung? Ja, nein, vielleicht, weil dann muss er sein Scheitern in dem Moment auch sehen und zurücktreten. Er kann diesen Umbruch nicht gestalten, denn er ist Teil des Problems. Und er kann es natürlich wegdelegieren, das ist dann aber nicht verantwortungsvoll. Und ich muss für mich auch sagen, ich war die ganze Zeit nicht in irgendeiner WM-Stimmung. Ich bin auch kein patriotischer Typ. Ich freue mich dann auf die deutsche Mannschaft und feuere sie an, als wäre sie so meine Zweit- oder Drittlieblingsmannschaft. Und bin da durchaus mit Sympathie drin und ärgere mich, wenn man schlecht spielt oder wenn man verliert. Und bin dann auch gerne mit dem Herzen irgendwie ein Stück weit dabei. Aber ich kann mit diesen Nationalflaggen und mit diesem Deutschlandstolz und wir machen jetzt ein Tor und die haben verloren, da kann ich sehr wenig mit anfangen. Aber auch abseits davon war ich grundsätzlich nicht in der WM-Stimmung. Nicht wie in Südafrika oder Brasilien, wo ich die ersten Spiele und den ersten Anpfiff überhaupt nicht erwarten konnte. Und ich gucke jedes WM-Spiel, weil WM jetzt in diesem Moment bedeutet, dass meine Lieblingsmannschaft keine Testspiele macht, keine Spiele in irgendeiner Weise macht, die ich verfolgen kann, nichts. Und da einfach eine gute Qualität an Fußballspielen teilweise entsteht. Teilweise sieht man halt auch Fußballspiele von Serbien im Moment. Die waren nicht so tolle zu anzugucken, oder Dänemark, Frankreich, aber dennoch kommt öfter mal ein viel ziemlich qualitatives Spiel um die Ecke bei rum. Und ich muss gestehen, diese grundsätzliche kritische Haltung, die habe ich schon lange, denn irgendwie in der Gruppenauslosung im Dezember habe ich schon überlegt, irgendwie die Gruppe gefiel mir nicht, Mexiko hat immer richtig eine starke, ambitionierte Mannschaft, eine große Fußballkultur, ein Konterfußball, was gegen ballbesitzende und dominierende Mannschaften richtig gut ist, richtig sinnig ist und dementsprechend der deutschen Mannschaft nicht liegt, der deutschen Grundspielidee tatsächlich mit Ballbesitz im Endeffekt und über Kontrolle und über zwei Sechser das Zentrum dementsprechend orientiert verwalten und dort einen Spielaufbau machen im Zentrum. Und wenn man im Zentrum einen Spielaufbau macht, um dann in Ruhe à la Groß dann die Verlagerung über außen zu starten oder Lücken zu suchen, da ist man konteranfällig. Und dann steht da nur Khedira, zwei Innenverteidiger. Alles relativ hüftsteife Spieler, grundsätzlich. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die alle in Form sind, die Herr Löw mitnimmt, weil ich dann doch optimistisch bin, obwohl ich schon auch 2014 kein Freund von Jogi Löw war und auch nach der WM nicht. Sind es dennoch relativ hüftsteife Spieler. Das bedeutet, Spieler, die in der Rückbewegung oder in der tatsächlichen Drehung, wenn sich eine Spielsituation wendet, von einer Offensive in eine Defensivsituation, nicht schnell genug antizipieren können, wenn da ein Sprint bereits von einem Gegenüber passiert, und können dann nur noch die Karte ziehen, das Foul ziehen, so wie Boateng zum Beispiel im Unterzahlspiel, zu spät zu kommen und dementsprechend ein Ticket zu ziehen, wie man so schön sagt. Genau, Schweden hat nicht umsonst in 180 Minuten in Italien komplett vom Turnier ferngehalten und auch nicht umsonst den WM-Dritten von 2014 in der Quali-Gruppe einfach hinter sich gelassen. Ich dachte zwar, dass Südkorea schlagbar ist, aber sicherlich mit einer ähnlichen Leistung wie 2014 möglich, tatsächlich sich wieder von der anderen Seite zu zeigen. So, und ich frage mich da einfach, inwieweit das tatsächlich zu der Situation geführt hat, beziehungsweise oder ob es dahin führen könnte, wo ich gleich drauf hinauskommen möchte. Die Fragen nach Sandro Wagner oder die Fragen nach Leroy Sané oder nach allem, was darauf folgt eigentlich, sind auch gerechtfertigt, und da will ich auch drauf eingehen und so gut es geht irgendwie ja wirklich eine Analyse wirklich dazu bringen. Ihr merkt, ich bin etwas erkältet und deswegen auch etwas langsamer, weil ich immer noch kränke. Ich musste mich so durch die Woche schleppen und deswegen bin ich immer noch angeschlagen. Das hindert mich aber nicht daran, mit euch tolle Musik zu zeigen oder mit euch zu reden und ein bisschen ein Song, den ich vom Klangbild gut finde, möchte ich euch jetzt zeigen, den ich aber auch ambivalent sehe. Denn er wurde in dem Moment rausgelassen, wo für Deutschland das Achtelfinale, wo er released, rausgekommen wäre, und er heißt Champion Sound. Es klingt mir ein bisschen nach Berechnung, aber ich will meinen Vorurteilen nicht frönen. Schreibt mir auch gerne, wie ihr das seht oder ob das einfach nur ein Vorteil ist. deswegen, ich bin auch nicht überzeugt von meinem eigenen Vorurteil oder der Sichtweise. Materia Casper mit Champion Sound. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Piraten der Leere, die einzige Fußballsendung auf dem Planeten als Podcast. Yeah. Das war geklaut von einem anderen Format, nämlich von den Rocket Beans mit der Bundesliga, glaube ich. Eigentlich eine ganz unterhaltsame Sendung, vor allen Dingen, weil Tobi Escher mal dabei ist, der relativ Ahnung hat als einziger von denen, und Ralf Gunnisch, der auch Ahnung hat, aber ansonsten sind da auch nur Fußball-Enthusiasten. Und vor allen Dingen bin ich ambivalent gegenüber den Rocket Beans, weil ich Menschen kenne, die Kooperationen mit denen eingegangen sind und gemerkt haben, wie die eben vorgehen und wie sehr sie eben ihre Partner über den Tisch ziehen. Und dass man da auch über Leichen geht, also nicht wortwörtlich, aber dass man da durchaus kritisch dem Ganzen als Konzept gegenüberstehen sollte, wenn man auch trotzdem eine Sendung gut finden kann. Ähnlich wie bei RTL kann man ja Scheiße finden, aber als Formel-1-Fan dementsprechend Formel 1 da gucken, selbst wenn man die Moderatoren nicht ab kann. Diese Ambivalenz trägt einen ja auch irgendwo. Welche Zweifel hatte ich? Warum hatte ich diese Zweifel und wie bin ich dorthin gekommen? Ich muss gestehen, erste Zweifel kam mir so richtig an Deutschlands Missperformance an den Vorbereitungsspielen. Ich denke, das ging einigen auch so, unter anderem gegen Brasilien. Die komplette WM in Frage gestellt habe ich aber nach dem Auftreten gegen Österreich und Löws anschließenden Streichungen. Denn ich finde, man muss sich doch als Trainer zu Recht zumindest fragen lassen, warum funktioniert ein Leroy Sané absolut top unter Pep Guardiola in Man City und wird bei ihm vollkommen zu Recht der Premier League Youngster der Saison, und er ist nicht in der Lage, ihn so in die Kurve zu bekommen, dass er die Leistung auch in der Nationalmannschaft bringt. Das liegt natürlich auch an einem Spielsystem, was auf Leroy Sané zurechtgeschnitten ist. Und eine Spielweise, die ihm viel mehr liegt als die der Nationalmannschaft, aber man kann solche Spieler auch einbinden und ihre Qualitäten eben auf andere Art und Weise ummünzen. Durch genau diese Art des Rangehens ist zum Beispiel aus Clemens Fritz, ehemaliger Nationalspieler, ursprünglich ein reiner Stürmer, dann ein Außenstürmer, weil er schon schön auf der Außenbahn war, hat man ihn ins rechte Mittelfeld gezogen. Später dann gemerkt, oh, seine Qualitäten könnte man vielleicht, seine gute Übersicht zum Beispiel, könnte man, und seine Offensivläufe könnte man auch gut kombinieren mit einer guten Schulung in der Defensive, und dann würde er mal Rechtsverteidiger spielen. Dann hat er Rechtsverteidiger gespielt. Und dann hat er gemerkt, die Übersicht hat er immer noch und die Abgeklärtheit und die Souveränität vor allen Dingen und ein recht kompletter Fußballer, aber ihm geht langsam das Tempo aus, weil er alt wird. Okay, wir packen ihn auf die 6. Insofern hat er eine komplette Wanderung gemacht. Und dass diese Positionswechsel waren vollzogen auf einem guten Niveau in einer relativ kurzen Zeit. Und das ist, wir sprechen von einem Fußball von vor 10 Jahren. Natürlich wird Fußball komplexer und Fußballideen werden komplexer, aber früher war Fußball auch komplex und nicht simpel, wie man das vermuten würde. Weil man heute gerne Dinge schönredet. Dementsprechend ist sowas möglich. Ich verstehe es nicht so richtig. Warum wird ein Nils Petersen nicht nominiert? Jemand, der vorne weggeht bei seiner Heimmannschaft bei Freiburg und Leaderqualitäten aufweist und auch Leuten in den Arsch tritt, wenn sie das nicht tun, nachdem er jahrelang ein Mitläufer war, sozusagen. Jemand, der das auch kennt. Warum nimmt man Sandro Wagner nicht mit oder nominiert ihn nicht? Warum streicht man den besten Bundesliga-Torschützen? Also warum streicht man die beiden vor allen Dingen? Also ich kann beides verstehen. Beide haben auch ganz klare Mangelerscheinungen. Zum Beispiel ist Sandro Wagner wirklich ein reiner Stürmer. Aber man hat auch einen reinen Stoßstürmer mitgenommen, der personifizierte Chancentod ist, also in der Nationalmannschaft. Mario Gomez ist im Ligabetrieb recht gut, aber in dem Moment, wo man ihn wirklich gegen gute Innenverteidiger stellt, die über dem Bundesliga-Durchschnitt sind, wird es schwierig. Er schafft es nicht, quasi seine konstitutionellen Vorteile, nämlich seine Körpergröße und seine Bulligkeit, so einzubringen, dass man spielerisch intelligentere Innenverteidiger wirklich schlägt mit der Körperlichkeit. Das schafft er nicht. Und das ist nicht das erste Mal. Und nach dieser ganzen Affäre um die Wahlkampfbilder mit Erdogan und dem heraufbeschworenen Shitstorm gegen sich, waren Özil und Gündogan für die WM noch eigentlich verbrannt. Die Motivation bei Gündogan hat man gemerkt, da kommt eine Kontrareaktion. Er ist aber verkrampft und Özil gerät mehr in seine Lethargie und zieht sich immer mehr in sich zurück, was er ja schon vorher getan hat. Hätte Löw da nicht überlegen können, eine Nominierung zu verzichten zu müssen? Ich weiß es nicht. Da würde ich ein Fragezeichen stellen. Aber das ist halt auch der Umbruch, den du brauchst, wenn du einen Kader aus 29-Jährigen hast, einen kompletten Kader. Irgendwo musst du junges Blut reinsetzen. Und den Formschwächsten könnte man vielleicht rausnehmen. Entschuldigung. Ich stelle auch nicht in Zweifel, dass beide die möglichen Reaktionen in Deutschland auf die Bilder falsch eingeschätzt haben, aber dafür haben die beiden Berater wiederum um sich herum sicherlich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und beide hat nach dieser für sie normalen Aktion eben und der nicht einkalkulierten Reaktion aus Deutschland einfach den Kopf nicht frei. Bestes Beispiel war zum Beispiel Özil, der beim letzten Spiel zweimal in bester Schussposition 20 Meter zentral vom Strafraum glockenfrei stehend breit war mit dem Ball und einfach mal einen Effet-Schuss hätte machen können. Dass er nicht draufzimmert, kennen wir ja, dass er nicht den härtesten Schuss hat, aber mit Effet einfach mal schießen. Und aus 18 Metern, er hatte einmal aus 16 Metern und vor 8 Jahren hat er im entscheidenden Spiel gegen Ghana damit in Deutschland das Achtelfinale gesichert. Aber die Mitnahme der beiden hat einfach irgendwie sehr viel Unruhe ins Team gebracht. So. Und das ist leider nicht alles, denn apropos Unruhe, kommen wir zum nächsten Punkt, die Torhüter. Es kann ja echt gerne sein, dass Manuel Neuer wieder fit ist und auch gespielt hat, als wäre er nie weg gewesen, aber Ter Stegen hat sich in den letzten 8 Monaten für die Nationalmannschaft den Allerwertesten aufgerissen und gute Leistungen gezeigt. Außerdem stand er mit Barcelona in der Liga, Pokal und Champions League voll im Saft. Ich kann echt bei aller Reputation und auch eben, wenn er spielt, als wäre er nie weg gewesen, nicht einfach Neuer wieder zur Nummer 1 machen, der gegen null tendierende Spielpraxis hat, deswegen keine Einbindung ins Spiel, deswegen kommt da kein Tempo in der deutschen Mannschaft auf. Das liegt an Manuel Neuer. Menschen, die in Verteidigung sagen, das war der Einzige, der ordentlich gespielt hat, ja, wenn man mit einem 80er-Jahre-Bild von Fußball drauf schaut, dann sieht man, dass Manuel Neuer auf der Linie, bis auf einen Patzer, recht solide gehalten hat. Ja, aber zum Fußballspiel gehört mittlerweile viel mehr. Das hat Manuel Neuer selbst begründet. Und Manuel Neuer ist quasi der Toröffner gewesen für das torwartspielende Spiel. Aber wenn er nicht eingespielt ist, selbst generell und mit der Mannschaft, dann bringt das wenig. Selbst wenn er gut ist und auch total die Skills am Ball hat, bringt es nichts. Weil er eben die Laufwege nicht kennt, nicht antizipieren kann, nicht verinnerlicht hat, nicht automatisiert. Und tatsächlich hat man deswegen einfach Ter Stegen ausgebotet. Das hat, glaube ich, auch nicht für eine gute Stimmung gesorgt im Team. Ein Kompliment an Ter Stegen an der Stelle, der hat das nämlich einfach hingenommen. Der hat nicht gemeckert, der hat nicht irgendwelche Action gestartet, wie Sandro Wagner, der sich daraufhin auch disqualifiziert hat ein Stück weit. Noch was, also Reus hat nach dem Spiel gegen Mexiko gesagt, er wüsste nicht, dass er von Anfang an spielt und er sollte in den wichtigen Spielen kommen. Auch wenn er da zurückgerudert hat und sich da tatsächlich versehentlich verquatscht hat. Allein diese Aussage zeigt doch, dass Löw absolut nicht verstanden hat, Schwerpunkte zu setzen. Das wichtigste Spiel bei einer WM oder EM ist, außer vielleicht dem Finale, und selbst da würde ich es auch in Zweifel stehen, das erste Gruppenspiel, damit den Grundstein legt. Das ist das elementare Spiel, gut in den Wettbewerb kommen, gleich die Stimmung nochmal ein Level höher hieven in der Mannschaft. Moralität, Mentalität, das sind alles Faktoren, die mir dazu einfach so von unterfallen, vom Nutella-Brot, was Max Kruse sicher gegessen hätte. Der einfach mal so ein Spieler, der auch nicht zur Nationalmannschaft bei dieser WM, bei diesem Aufgebot gesucht hätte, aber ich behaupte, keines dieser Spieler wäre so gelaufen, wenn ein Max Kruse da gewesen wäre, weil das ein Spieler ist, der dem Gegenüber das Fußballspiel aufzwängt, was er wünscht und versucht, Spiele mit der reinen Mentalität zu drehen, mit dem Willen und mit Können am Fuß. Naja. Gut, aber er ist zu Recht nicht dabei, so, weil Bremen nicht so gut gespielt hat und deswegen in der Serie und dementsprechend auch Max Kruse nicht in seiner Erscheinung hat auftreten können in der Qualität, die er hat. Nun gut, es hätte auch das Spiel gegen Schweden nur drei Änderungen bedürft. Zum Beispiel zwei wegen Leistung und einer zwingende. Ne? Die zwingende war wegen dem gesperrten Boateng. Niklas Süle, alles richtig, auch besser. Die erste leistungsbedingte eben Hummels für Rüdiger wieder ins Team zu bringen. Und dann hätte für Müller eben Brand kommen müssen von Beginn an. Mehr hätte man gar nicht ändern müssen. Und Löw stellt mal wieder ohne große Not die Taktik um, gibt der Mannschaft wieder ein neues Gesicht. Und ich ganz ehrlich, ich hatte keinen Bock mehr auf das Spiel, nachdem irgendwie die Aufstellung dann schon stand. Ohne Not nimmt Löw wieder Umbauten an einem gegen Schweden zumindest halbwegs funktionierenden Team vor, was sich versucht zu finden. Wie schon im EM-Finale gegen Halbfinale gegen Italien 2012. Ist wieder der gleiche Scheiß, der gleiche Rotz, den gleichen Fehler. Es ist mir immer wieder aufgefallen, dass nach jedem schlechten Spiel, egal ob in der Vorbereitung oder im Turnier, erstmal wieder alles schön geredet wurde. Das wird schon zur WM. Die Mexikaner stiften gern Chaos, indem sie einfach mal achtmal mit nach vorne schieben, aber wir haben Lösungen. Ja, Auflösungserscheinung. In der Abwehr, die hatte man gegen Mexiko. Ein weiteres Armutszeugnis in meinen Augen war, nach dem Spiel gegen Mexiko sämtliche taktischen Mängel und Probleme einfach haarklein zu analysieren, nachdem man 90 Minuten nicht einen einzigen Versuch unternommen hatte, diese mit den Umstellungen oder Wechseln zu beheben und den Gegner tatsächlich vor taktische Probleme zu stellen. Was im Argen lag gegen Mexiko, hat jeder halbwegs interessierte Fußballfan während des Spiels im TV schon gesehen. Das ist doch offensichtlich. Oder liege ich jetzt hier komplett falsch und das ist irgendwie ein Weltverschwörungs ein irgendwie verschwörungstheoretisches Weltbild. Alles in allem hat Löw sein Leistungsprinzip, es können nur Spieler, Nationalspieler werden, die in ihrem Verein spielen und Leistung zeigen, wie so oft in den letzten Jahren mal wieder ad absurdum geführt und letztlich wieder nur nach Gesichtern nominiert und aufgestellt. Das Nivea Testimonial scheint da irgendwie einen Präfix zu haben. Entschuldigt den Tiefschlag. Kommen wir noch zu einem ganz wichtigen, nicht zu unterschätzenden Faktor, das WM-Quartier. Warum Moskau? Warum eine heruntergekommene Sportschule, ein Studentenwohnheim oder was auch immer Watutinki darstellen sollte? Warum nicht nach Sotschi, ans Schwarze Meer und bei bestem Wetter den Geist von Gambobaya beschwören? Ablenkungen vermeiden. Und Ablenkung in dem Fall ist nicht, eine tolle Qualität darzustellen vom Hintergrund, denn das sind diese Spieler alle gewöhnt, sondern ein ungewohntes Ambiente zu bieten. Als die Spieler und auch Löw letzte Woche in Sotschi ankamen und bei den Bildern gesehen, ob ein Strand joggender Löw nach dem Auftakt ein vorteilhaftes Bild ist, lassen wir mal dahingestellt, wie befreit auch glücklich die Spieler da eben wirken. Und schwupps hatte man gegen Schweden ein etwas aufbefreiteres Spiel. Zumindest. Was das alles in allem bedeuten könnte, würde ich sagen, hören wir uns gleich im letzten Abschnitt an. Jetzt kommt erstmal ein richtig schönes Lied. Man glaubt, es ist eine Frauenstimme, wie so oft bei modernen Songs mittlerweile, die ich höre. Aber ist es nicht. Ich merke gerade, wie doof das wirkt, nachdem Materi und Casper da waren. Aber ist tatsächlich so. Winston Surfshirt mit For Real. Ziemlich cool. Bis gleich. Und damit herzlich zurück zu dem Abschlussplädoyer bei Piraten der Leere. Heute geht es nach wie vor um Fußball und ich möchte ein Plädoyer zu Herrn Löw noch ziehen. Wir haben einen Trainer, der bei uns im Vorfeld in der WM einmal mehr faktische, falsche Entscheidungen getroffen hat, taktischen Personelle. Und diesmal waren es, glaube ich, zu viele. Des Weiteren hat man da auch oft gesehen, dass die Spieler sich auch nicht immer an das gehalten haben, was die Vorgabe war oder auf Dauer gehalten haben. Zum Beispiel ein Özil, der sich auf die 6 oder auf die 8 hätte zurückziehen lassen sollen, aber tatsächlich auf seiner 10 geblieben ist. Letztes Spiel als Beispiel. Was dafür dann tatsächlich spricht, dass wenn man sich nicht dran hält, dass die Mannschaft auch eben nicht mehr erreicht wird. Und selbst alles andere, was man vorher gesagt hat, was meine Meinung ist, sollte man da als Nationaltrainer dementsprechend seine Mannschaft nicht mehr erreicht, den Gefallen tun und die einzig logische Konsequenz ziehen und eben anhand dieses Abschneidens auch zurückzutreten und den Weg frei zu machen für einen unverbrauchten Trainer. Wen seht ihr denn eigentlich als Nachfolgekandidaten, als guten Trainer, den man vielleicht mal bringen könnte, der da vielleicht was reißt oder der da Bock drauf hat oder die Qualitäten mitbringt? Ich würde es gerne hören. Schreibt es in die Kommentare. Würde mich freuen. Die Möglichkeiten zu Kommentaren habt ihr auf der Webseite natürlich und ansonsten auf Facebook unter dem Link, den ihr vielleicht gefolgt seid, oder unter Widowwood auf Facebook. Genau. Ich überlege noch weitere Themen, wenn ihr noch neue Themen habt, mit denen ich mich auseinandersetzen sollte, die auch nichts mit Fußball zu tun haben müssen, dann stellt sie mir gerne und ich analysiere sie mal und gebe eigentlich ab in der Stelle, auch wenn es kürzer ist, weil meine Stimme, ihr habt es vielleicht gemerkt im letzten Abschnitt, ich habe jetzt nochmal mobilisiert, um meine Stimme nochmal irgendwie aufrechterhalten zu können. Ich kämpfe mit der Stimme und deswegen gebe ich jetzt ab an jemanden, der mit seiner Stimme viel mehr kann als ich, nämlich Dessa und mit dem Song Fire Drills in der Live-Version. Sehr geile Nummer. Das war Piraten der Lehre, mein Name kennt ihr und wir hören uns entspannt und sehen uns und fühlen uns und spüren uns. Nein, wir hören uns entspannt nächste Woche wieder. Kommt gut nach Hause, wo ihr gerade seid, oder seid gut zu Hause oder entspannt. Habt eine schöne Zeit. Bis dahin, schöne Wärme noch. Ciao, ciao.